damals war es schon so, dass ich mir das alles, also ich fand es aufregend und es war natürlich eine ganz andere Kultur. Aber es war jetzt nicht unbedingt ein Land, wo ich mich sofort verliebt habe, weil es einfach so fremd war.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In Horizontwechsel erzählen Menschen von ihren Erlebnissen aus einer Ecke der Welt, die ihnen zur zweiten Heimat geworden ist. In dieser Folge habe ich Clara Groth zu Gast. Clara studiert Sinologie in Würzburg und war 2018 im Rahmen eines freiwilligen Programms mit Mission Eine Welt in China. Wir sprechen darüber, wie ein Blog von Clara sie zu dieser Reise inspiriert hat, wie sich 3000 Schülerinnen und Schüler auf ihren Englischunterricht gefreut haben und wie das Jahr ihre Sicht auf den Glauben verändert hat. Hallo Clara, schön, dass du da bist.
Hallo Song, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann.
Wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade aus Würzburg, weil ich da seit letzten September studiere. Genau, im Masterstudium und es ist ja nicht so weit bis nach Neuendettelsau.
Und was studierst du nochmal?
Ich studiere dort Sinologie, also der Studiengang nennt sich Chinese Politics and Society. Genau, und das ist zum großen Teil einfach chinesisch, ja.
Ja, da sind wir schon richtig beim Thema. Aber wenn man dich fragen würde, wo kommst du eigentlich her? Was würdest du antworten?
Also eigentlich geboren und aufgewachsen bin ich in München. Aber ja, ich würde mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so als typische Münchnerin sehen. Und ich lebe da auch schon seit langem nicht mehr, also eigentlich seitdem ich meinen Schulabschluss dort gemacht habe. Und ich bin auch in anderen Städten ganz glücklich, also im Moment eben in Würzburg und ich war auch eine Zeit lang im Ausland, genau.
Ja, als Münchnerin hätte man ja auch ein bisschen einen anderen Slang erwartet.
Ja, das stimmt, wobei man ja in München gar nicht mehr so viel Dialekt spricht, also eigentlich schon eher Hochdeutsch. Mhm.
Ja, so wie du. Ja.
So wie ich halt.
München, wenn man so an München denkt, so vom Fränkischen ausgehend, das ist ja schon eine katholische Gegend, oder?
Mhm, ja, auf jeden Fall.
Spielst du das eine Rolle, als du aufgewachsen bist?
Ja, also meine Eltern, die haben mich schon auch katholisch erzogen. Die haben auch beide so ein bisschen kirchlichen Hintergrund. Und ich war auf einer katholischen Grundschule, katholischen Kindergarten. Und ja, ich meine, auch im Gymnasium hat man in Bayern katholischen Religionsunterricht, in jedem Klassenzimmer ein Kreuz. Also es spielt natürlich schon eine Rolle. Und ich habe das auch, vor allem als ich klein war, schon auch immer sehr ernst genommen, weil man auch dann in der Schule immer im Gottesdienst ist. Aber vor allem, als ich dann im Gymnasium war und so die Teenagerzeit irgendwann angefangen hat, hat für mich Religion ehrlich gesagt nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Und erst seit ich dann mit Mission Eine Welt wieder mehr zu tun hatte, habe ich mich mit Religion und mit Glaube angefangen, wieder mehr zu beschäftigen.
Mhm. Aber welches Bild hattest du von Kirche als Jugendliche?
Ehrlich gesagt ein relativ negatives, weil als ich so in die, ich weiß nicht, wie alt war ich damals, vielleicht so 10, 11, 12 war, da sind halt auch die ganzen Missbrauchsfälle aufgekommen in der katholischen Kirche. Und irgendwie ist es auch, hatte ich immer das Gefühl, nicht so wirklich adressiert worden. Also zum Beispiel eben nicht im Schulunterricht, obwohl da ja schon der Platz auch dafür gewesen wäre.
Also solche Themen, die genau, die Kirche betroffen haben.
Ja, und auch andere Themen natürlich, die sehr kritisiert werden. Und dass damals vor allem die katholische Kirche für mich als ziemlich veraltetes Konstrukt rübergekommen ist. Und das hat mich einfach ein bisschen abgeschreckt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass man da einfach nicht wirklich ernst genommen wird und dass mir das im Leben auch nicht wirklich was gibt. Und ja, ehrlich gesagt, war das wirklich bei Mission Eine Welt dann wieder so, dass ich mir gedacht habe, ah, okay, so kann Kirche auch ausschauen, so kann Glaube auch funktionieren.
Ja, wie bist du denn drauf gekommen, dich bei Mission Eine Welt zu bewerben?
Mhm. Also es war so, dass ich eben unbedingt einen Freiwilligendienst machen wollte nach der Schule. Ich wollte einfach nochmal ins Ausland und jetzt nicht einfach nur für ein Work and Travel, sondern man lernt ja über den Freiwilligendienst die Community vor Ort, die Gemeinde vor Ort nochmal ganz anders kennen und taucht viel intensiver ins Leben ein. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen umgeschaut. Also mir war klar, ich wollte unbedingt nach China. Und da gibt es in Deutschland nicht so viele Organisationen, mit denen man nach China eben gehen kann. Eine davon war dann Mission Eine Welt, Also ich habe da, glaube ich, tatsächlich mich sogar irgendwie bis zum Innenministerium durchtelefoniert, um rauszufinden, wie komme ich jetzt in dieses Land.
Wie komme ich nach China?
Ja, und die haben eben gemeint, ja, also Mission eine Welt, das wäre eine Option. Und ich glaube, die Nordkirche war auch noch eine andere Option. Und ja, dann war irgendwie Mission eine Welt näher. Und es war mir auch schon ein bisschen sympathischer, weil einfach ich gemerkt habe, dass die Mitarbeiter von Mission eine Welt ziemlich viel Zeit investiert haben und Mühe, um rauszufinden, wie tick ich und passe ich in dieses Land und in das Programm rein.
Und das hast du gleich gemerkt, als du hier angerufen hast?
Ja, also ich war, genau, es gibt nämlich so Infoveranstaltungen für diesen Freiwilligendienst, die man auch tatsächlich besuchen muss, um sich bewerben zu können. Und ich bin zu einer Informationsveranstaltung in Nürnberg gegangen. Und was ich so sympathisch fand, war, dass damals die Eva Schuster hat das gemacht, gesagt hat, also wenn ihr einen Freiwilligendienst machen wollt, dann ist das kein Programm, wo ihr dann irgendwo hingeht und den Leuten da helft und dann irgendwie groß die Welt verändert, sondern das ist in erster Linie mal ein Lerndienst, wovon wir am meisten profitieren und wo auch die Leute vor Ort ziemlich viel Arbeit erstmal reinstecken müssen in mich als Person, damit ich halt auch einen Beitrag leisten kann. Also ich, die helfen mir dann, die Sprache zu lernen und arbeiten mich ein und so weiter. Und dass ich das schon auch irgendwie in einem vernünftigen Kontext sehen muss, dass ich da jetzt nicht groß die Welt verändern kann, sondern dass mir erstmal zugute kommt.
Und das war was Neues für dich?
Wie ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
also du dachtest eher, du könntest die Welt retten, oder?
Nicht unbedingt, aber es ist so die Diskussion kreist ja schon eher so um dieses, ich gehe wohin, um zu helfen. So wird es ja schon auch irgendwie dargestellt oder so nehmen das die meisten Leute wahr. Und das fand ich irgendwie ganz sympathisch, wie sie das so rübergebracht hat, ja.
Als ein Lernfeld, oder wie hat sie es gesagt?
Ja, genau, ein Lerndienst.
Ein Lerndienst.
Ja.
Interessantes Wort. Was wusstest du denn damals von China?
Ziemlich wenig. Also wir haben tatsächlich in der Schule ein Austauschprogramm gehabt, 2 Wochen China. Und was ich auch ganz witzig fand, weil ich war auf einem altsprachlichen, humanistischen Gymnasium und die waren mit allem so ziemlich hinterm Mond noch, aber aus irgendeinem Grund hatten die eben dieses Austauschprogramm. Und dann waren wir da 2 Wochen in der ersten Woche auf der Schule tatsächlich, auf einer chinesischen Schule und haben auch in einer Gastfamilie gelebt. Und in der zweiten Woche sind wir dann noch gereist, also nach Peking, nach Xi'an und nach Shanghai. So die wichtigsten Städte eben. Und damals war es schon so, dass ich mir das alles, also ich fand es aufregend und es war natürlich eine ganz andere Kultur, aber es war jetzt nicht unbedingt ein Land, wo ich mich sofort verliebt habe, weil es einfach so fremd war.
Wie alt warst du?
16, 17, sowas.
Ja.
Und dann habe ich aber, als ich nach Freiwilligenstellen gesucht habe, bin ich auf einen Blog gestoßen im Internet von einem Mädchen, die zufälligerweise auch Clara hieß. Und die halt beschrieben hat, wie ihr Freiwilligendienst in China war und wie herzlich sie da willkommen geheißen worden ist. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, irgendwie klingt das nach was für mich. Und dann habe ich schon versucht, mich so ein bisschen einzulesen. Ich habe auch so einen kleinen Anfängersprachkurs gemacht, aber viel wusste ich von dem Land nicht. Und irgendwo hat mich das am meisten aber auch dran fasziniert, weil ich gewusst habe, okay, das ist ein Riesenland, eine Riesenkultur, 1,4 Milliarden Menschen leben da und eigentlich weiß man da kaum was drüber.
Also dich hat fasziniert, dass du nichts wusstest
genau.
So wenig.
Ja.
Aber dieser Blog hat dich gefesselt von der anderen Clara.
Ja.
Muss man ja richtig mal reinschauen. Was hat dich daran bewegt, an diesem Blog?
Also sie hat vom Unterrichten erzählt und wie interessiert die Schüler auch waren an unserer Kultur letztendlich. Also die Kinder in der Schule wollten einfach wissen, wie ist es, in Deutschland zu leben. Und egal, was sie mit den Kindern gemacht hat, die waren einfach immer dabei und haben aktiv mitgemacht. Und es war einfach, hat sie gemeint, interessant, mit denen in Dialog zu treten. Und so habe ich das ja auch empfunden während meinem Jahr. Und dass halt grundsätzlich die Leute in China, die sie da getroffen hat, interessiert waren. Und
auch an ihr.
Genau. Mhm. Ja.
Ja, spannend. Und dann war es sozusagen geritzt. Du hast dir vorgestellt, du willst dahin und dann hast du überall hintelefoniert und bist bei Mission eine Welt gelandet und dann hast du gesagt, so, das ist es.
Genau, so
war es. Das war dir klar.
Ja, also es ist ja auch so, dass wenn man sich bei Mission eine Welt bewirbt, dann machen das viele Bewerber so, dass sie sagen, ja, mir ist eigentlich egal, wo ich hinkomme. Mission eine Welt kann es in der Regel ziemlich gut einschätzen, wo die Leute hinpassen könnten, an welche Stellen, weil die Hauptamtlichen hier auch ja, die Stellen sehr gut kennen. Und deswegen sagen viele Bewerber, sucht ihr aus? Oder manche sagen vielleicht ja eher nach Lateinamerika oder eher nach Afrika. Aber bei mir war es schon so, dass ich gemeint habe, nee, es muss China sein, wenn es irgendwie möglich ist. Ja.
Ja, wie hast du dich dann auf dieses Projekt vorbereiten können? Gab es da im Vorfeld Dinge, die dir geholfen haben?
Auf jeden Fall. Also es gab diese Vorbereitungsseminare, haben die sich genannt, und es war ganz unterschiedlich. Also zum einen gab es dann in Neuendettelsau vor Ort Seminare oder Einheiten, wo wir uns um ganz praktische Dinge unterhalten haben. Also zum Beispiel, wie ist das mit dem Visum, wo muss ich da hinschreiben oder welche Impfungen muss ich machen. Aber es gab auch entwicklungspolitische Seminare, haben die sich genannt, wo man Veranstaltungen besucht hat, die ich mir auch selber raussuchen konnte, wo man einfach über ja, entwicklungspolitische Themen redet. Also zum Beispiel, wie ist das in, da ging es auch nicht nur um China, sondern zum Beispiel, wie ist das in Namibia mit der deutschen kolonialen Vergangenheit? Dass man einfach ein bisschen Gespür dafür bekommt, dass man halt nicht allein auf der Welt ist, sondern dass man ja irgendwie auch, ja, dass es viele andere Kulturen und Länder gibt und dass Deutschland eine Geschichte hat und wie man da halt im Ausland auch mit umgeht.
Es ging auch internationale Beziehungen eigentlich, oder?
Ja, genau. Aber es ging auch viel um so Themen wie Klimawandel. Und ich meine, letztendlich ist es ja schon so, dass wir eben ins Ausland gegangen sind und da auch irgendwie dieser ganze Flug natürlich dabei ist. Und die meisten von uns sind ja auch sehr weit geflogen. Und dass das jetzt irgendwie mit Klimazielen vielleicht nicht immer so vereinbar ist. Und wie wir halt damit umgehen, dass wir auch einfach eine Verantwortung haben, wenn wir ins Ausland gehen, wie wir uns repräsentieren, wie wir Mission eine Welt repräsentieren, wie wir Deutschland repräsentieren. Ja, diese ganzen Themen. Und es hat mich ehrlich gesagt auch wahnsinnig beeindruckt. Also ich treffe mich jetzt immer noch mit ehemaligen Mitfreiwilligen von mir und wir unterhalten uns da immer noch drüber, wie toll diese Vorbereitungszeit war und wie intensiv. Und man spricht ja auch über ganz viele persönliche Themen, die einen bewegen. Also manche von uns waren da auch in einer Beziehung und was passiert mit so einer Beziehung, wenn man ein Jahr weg ist? Also, oder man hat irgendwelche anderen Schwierigkeiten. Jeder hat irgendwie so seinen Rucksack, mit dem er kommt. Und man unterhält sich da auf einer ganz persönlichen Ebene und wächst dadurch als Gruppe auch sehr zusammen. Und allein das war schon so eine tolle Erfahrung.
Es ist nicht nur, dass man in einem Seminar ist und mit spannenden Inhalten zu tun hat, die man von der Schule so nicht kennengelernt hat, sondern auch diese Gruppendynamik und dass man da im selben Boot sitzt.
Genau, und einfach dieser Austausch. Also es ist ja, wie du gesagt hast, nicht nur Input, den wir bekommen, sondern man hat sich einfach ausgetauscht.
Und im Rückblick, was war da besonders hilfreich?
Also ich glaube, was besonders hilfreich war, waren einfach die Freundschaften, die man dadurch geknüpft hat und die Beziehungen, die man aufgebaut hat, nicht nur unter den Mitfreiwilligen, sondern auch zu den Menschen von Mission eine Welt, weil die sich ja auch einfach gut auskennen und wissen, wie das ist, wenn man im Ausland ist und vor allem im globalen Süden. Und die einem dann auch so beigebracht haben, wirklich mit Respekt an diesen Auslandsdienst ranzugehen und Sensibilität. Ja, und also wirklich bei den Mitfreiwilligen diese Freundschaften, die dadurch entstanden sind, diese ganz engen, intensiven Freundschaften, die sich ja bis jetzt auch gehalten haben.
Ja, schön. Freundschaften und Haltungen, kann man das so sagen?
Ja, das ist gut zusammengefasst.
Erinnerst du dich noch, Clara, an das Ankommen in China? Du warst ja schon mal da gewesen, aber wie war es dann?
Also ich weiß noch, das Ankommen war heiß. Das war nämlich im August und wir sind in Nanjing angekommen. Und Nanjing ist auch in China dafür bekannt, dass es im Sommer einfach sehr heiß und schwül ist und man hat das Gefühl, man läuft wie gegen so eine Wand. Aber es war einfach schön, weil Mission eine Welt in China ja auch eine Partnerorganisation hat, Amity heißt die. Und die Mitarbeiter von Amity haben uns dann auch gleich willkommen geheißen und uns in Nanjing auch ein bisschen rumgeführt und uns erklärt, was da jetzt eben auf uns zukommt. Und wir sind dann auch von Nanjing relativ schnell weiter in den Westen geflogen und nach Jiuquan. Das war dann auch in der Provinz, wo wir letztendlich dann unterrichtet haben. Und das war so wahnsinnig beeindruckend, weil diese Stadt Jiuquan ganz im Norden liegt von China und an die Wüste Gobi grenzt. Und wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und auf der einen Seite hat sich eben die Wüste erstreckt bis zum Horizont und auf der anderen Seite war Gebirge überall. Also es war ganz beeindruckend landschaftlich schon und ich habe halt davor auch noch nie Wüste gesehen, ist ja klar. Und das hat mich schon so beeindruckt und einfach, dass wir auch gut aufgefangen worden sind direkt vor Ort. Also wir sind dann da nicht irgendwie angekommen und wussten nicht, ja und jetzt was weiter, sondern hat sich da direkt um uns gekümmert und wir haben dort vor Ort dann auch gleich das erste Seminar im Land gehabt, wo es dann darum ging, wie baue ich eine Stunde auf. Also es war wie so ein Einmaleins im Unterricht geben.
Also ihr seid dann gleich pädagogisch eingeführt worden.
Genau, genau.
Wie wart ihr da?
Wir waren zu 12 von verschiedenen Organisationen in Deutschland. Also genau, gibt es insgesamt, gab es glaube ich 4 Organisationen, die entsendet haben nach China.
Mhm. Und ihr seid da zum ersten Mal richtig zusammengekommen.
Genau, genau.
Also praktisch im Flugzeug oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, am Flughafen. Ich erinnere mich da auch noch sehr genau dran. Wir hatten irgendwie die WhatsApp-Nummern voneinander und haben dann gesagt, ja, wir treffen uns in Frankfurt am Flughafen oder vielleicht sind wir nochmal irgendwo dazwischen umgestiegen und haben uns dann tatsächlich das erste Mal getroffen, ja.
Und ihr seid da alle dann in den Norden Chinas gekommen? Alle 12?
Ja, also diese Provinz, wir waren alle in der Provinz Gansu und die ist eine nördlichere Provinz von China, aber die erstreckt sich so von Zentralchina bis hin zum Norden und manche waren dann eben ganz im Norden da in dieser Wüste Gobi in Jiuquan eingesetzt, aber ich war dann eher so in Zentralchina eingesetzt, nördlich von Sichuan.
Ach so, so ja. Weit. Mhm. Ja. Und dann warst du ja nicht mit den anderen, also weiteren 11 Personen zusammen, sondern nur mit weniger Leuten an einem Ort eingesetzt.
Ja, also wir waren meistens zu zweit an einer Schule eingesetzt und ich war mit meiner Mitfreiwilligen Theresa an einer Stelle und die kannte ich tatsächlich auch von Mission an die Welt schon. Also wir waren von Mission an die Welt insgesamt 5 China-Freiwillige und die Theresa kannte ich dadurch von der ganzen Vorbereitung schon und wir waren zu zweit in Longnan, hieß die Stadt, an einer Schule.
Ja. Und ihr habt da zusammen gewohnt in einer WG oder wie muss man sich das vorstellen an der Schule?
Ja, also es war ganz interessant, weil die Schule ging von Jahrgangsstufe 10 bis 12, also insgesamt waren es nur 3 Jahrgangsstufen und die Schüler haben alle auf dem Campus gelebt und es war wirklich ein Riesencampus, also insgesamt waren es 3000 Schüler, weil pro Jahrgangsstufe eben 1000 Schüler in einer Jahrgangsstufe gegangen sind und ja, dann hatte man eben diese 3000 Schüler auf dem Campus, samt den ganzen Wohnheimen. Die Lehrer haben auch teilweise auf dem Campus gelebt. Und wir hatten dann unsere Zimmer in den Wohnheimen der 12-Klass-Mädchen. Und wir hatten da einfach dann auch jeder ein Zimmer.
Aber mit den Mädchen zusammen gewissermaßen.
Genau, aber wir haben die gar nicht unterrichtet. Also ich habe die 11-Klass-Mädels unterrichtet, die Theresa, nicht Mädchen, sondern einfach die gesamten 11. Klassen habe ich unterrichtet, die Theresa die 10. Klassen und ja, das war dann eigentlich ganz gut, weil wir dann auch mit den 12-Klass-Schülern mehr so Freundschaften eingehen konnten, weil das ist ja mit Schülern ein bisschen schwieriger. Man muss ja schon irgendwie auch so ein bisschen den Respekt wahren. Und ja, wir haben dann mit den Mädchen, die bei uns im Wohnheim waren aus der 12. Klasse, wirklich tolle Freundschaften auch geschlossen. Die haben uns dann auf ihre Geburtstagspartys eingeladen und die waren ja meistens zu 8 in einem Zimmer und das ging dann schon auch mal lustig zu.
Ach so, aber ihr hattet Einzelzimmer.
Wir hatten zum Glück Einzelzimmer. Und wir hatten sogar auch unsere eigenen Bäder. Also die haben sich ja, hat sich der ganze Gang immer ein Bad normalerweise geteilt. Mhm. Und zum Duschen mussten die sogar noch in ein extra Gebäude gehen. Und wir hatten aber dann doch unsere eigenen Bäder, ja. Den Luxus.
Ja, ich meine, wenn du das so erzählst, wie war es denn sprachlich? Also ihr hattet ja ein bisschen Chinesisch vorab wahrscheinlich gelernt, aber klappte das mit der Kommunikation?
Ja, also sprachlich muss ich sagen, es war schon wirklich schwierig. Ich hatte zwar davor eben ein paar Chinesischstunden belegt, aber es ist einfach nochmal so eine andere Sprache wie jede Sprache, die ich davor gelernt hatte. Und die Art, Chinesisch zu lernen, funktioniert auch ganz anders. Also ich habe eben in der Schule Griechisch und Latein gehabt und eben Englisch. Aber vor allem Griechisch und Latein sind ja sehr systematische Sprachen. Da setzt man sich hin, lernt halt seine Deklination, Konjugation. Das gibt's alles im Chinesischen schon mal gar nicht. Sondern es funktioniert meistens eher so, dass man halt nachsprechen muss und auswendig lernen, also Texte auswendig lernt. Und es ist mir schon wirklich schwer gefallen, vor allem auch mit den verschiedenen Tönen und von den Schriftzeichen ganz zu schweigen. Naja, und dann sind wir da halt hingekommen und das war ja so weit auf dem Land, fern von jeder großen Stadt und wir waren da auch weit und breit die einzigen Ausländer. Das heißt, da gab es jetzt auch gar keinen Chinesischunterricht, sondern das haben halt die Lehrer an der Schule versucht, uns so ein bisschen beizubringen einmal die Woche. Aber dadurch, dass die das natürlich auch nie unterrichtet haben für Nicht-Chinesen, war das schon nicht so leicht. Und wir haben letztendlich in dem Jahr auch nicht viel gelernt, muss ich tatsächlich sagen. Also wir haben schon versucht, uns viel beizubringen, okay. Aber
Das heißt, für dich ist es, jetzt wo du Sinologie machst, das ist für dich auch gar kein Heimspiel, sondern du musst da richtig nochmal reinbuttern trotzdem.
Ja, also was schon gut war, war, dass ich gewöhnt war an die Töne. Also es gibt ja diese verschiedenen Töne im Chinesischen und das wusste ich dann schon ganz gut. Und natürlich hatte ich während dem Jahr viel Vokabeln gelernt und da hatte ich dann eben auch hinterher einen Vorteil im Sinologiestudium. Aber wir haben uns dann halt auf dem Campus meistens mit Englisch ganz gut durchschlagen können. Und dann gibt es ja zum Glück auch so schlaue Übersetzer-Apps. Okay. Ja.
Aber du konntest damals noch keinen Witz auf Chinesisch erzählen?
Nee, das konnte ich nicht.
In der Kulturtheorie spricht man ja von verschiedenen Phasen des Ankommens, wenn man in eine neue Gesellschaft, in eine neue kulturelle Zone kommt. Und da gibt es auch eine Phase, die finde ich ganz spannend, das ist die Honeymoon-Phase am Anfang, wo man sich dann in alles verliebt und in jeden. Gab es für dich auch sowas?
Ja, das finde ich auch immer ganz interessant, weil ich das Gefühl hatte, das ganze Jahr war für mich eigentlich eine Honeymoon-Phase. Also wir hatten das eben auch in der Vorbereitung besprochen und dann wurden wir eben auch schon so gewarnt, ja, also die ersten 2 Monate sind vielleicht noch ganz toll und dann bekommt ihr vielleicht Heimweh und dann läuft irgendwas nicht so gut. Und ich war halt die ganze Zeit irgendwie, habe ich erwartet, ja, okay, jetzt wird's gleich nicht mehr so schön. Aber also für mich war das ganze Jahr einfach durchweg positiv. Und das hat mich auch mit am meisten überrascht an dem Jahr. Aber es hat mir einfach wirklich durchgehend wahnsinnig gut gefallen. Und ich hatte nie einen Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, irgendwie ist jetzt gerade ein Durchhänger drin. Und das war wirklich, wirklich toll.
Also kein Kulturschock oder Nein. so, was man dann normalerweise erwartet nach einem halben Jahr.
Und also zum einen denke ich, dass es eben daran liegt, dass wir tatsächlich so gut vorbereitet worden sind. Und zum anderen habe ich das aber auch bei den anderen gemerkt. Also bei meinen Mitfreiwilligen in China, da gab es schon einige, die dann auch zwischendurch mal eine nicht so leichte Zeit hatten. Aber die meisten von uns hatten wirklich durchweg positive Erfahrungen. Also es muss vielleicht auch ein bisschen an dem Land liegen. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ja, war auf jeden Fall interessant.
Wie hast du denn die Kultur, die Menschen vor Ort wahrgenommen, wie du da warst? Hat sich da viel geändert im Laufe der Zeit oder war das so eine Konstante? Kann man sagen, die waren immer freundlich und interessiert und aufmerksam, so wie die andere Clara das beschrieben hat?
Ja, eigentlich schon. Also es war schon so, dass ich mir am Anfang gedacht habe, okay, wir sind halt jetzt irgendwie die neue Attraktion und es lässt dann vielleicht auch irgendwann nach. Aber wir sind eigentlich durchweg schon wirklich ja gut behandelt, das ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber wir haben wirklich durchwegs gute Erfahrungen gemacht und wir sind auch am Anfang vor allem viel zum Essen eingeladen worden oder nach Hause eingeladen worden und die Leute haben uns viel gezeigt, aber das war auch später im Jahr noch so und es haben sich dann auch viele Freundschaften ergeben, auch mit Lehrern zum Beispiel, also vor allem im Englischkollegium gab es einige Lehrerinnen, die noch ziemlich jung waren und wir sind dann halt auch öfter mal mit denen essen gegangen und haben uns die Stadt angeschaut. Und die haben uns auch zum Beispiel bei Reiseplanungen viel geholfen. Also waren wirklich, wirklich hilfsbereit. Mhm. Ja, also ich würde eher sagen, dass das eine Konstante war. Ja.
Und das heißt, ihr seid auch in China viel rumgereist, wenn ihr Reiseplanungen hattet?
Wie ist das? Genau, also es gibt ja in China das Neujahrsfest und zu der Zeit haben die Schüler dann eben auch sehr lange Ferien. Also ich glaube, das waren so um die 6 Wochen. Und vor den Ferien waren noch Prüfungen, wo die Theresa und ich dann gar nicht unterrichten mussten. Das heißt, wir hatten insgesamt so 2 Monate Ferien tatsächlich.
Und das ist da so im Februar, ne? Normalerweise. Ende Januar, Februar rum.
Ja, genau. Ja. Und in der Zeit sind wir dann, ja, also wir hatten sowieso ein Zwischenseminar in Nanning, hieß die Stadt. Hm. Und dann sind wir dort hinuntergereist in den Süden und meine Mama hat mich zu der Zeit auch noch besucht und dann haben wir uns noch einen Nationalpark zusammen angeschaut und dann im Anschluss an dieses Zwischenseminar sind wir auf eine Insel gereist, die auch, glaube ich, in China gar nicht so bekannt ist und auch bei Touristen nicht sehr bekannt ist und deswegen war da gar nicht so viel los. Also es war eine total schöne Zeit.
Die wir war auch ziemlich Insel kalt, hatten. Oder?
Nee, weil es eben so weit im Süden war, war das eigentlich perfekt. Also ich weiß nicht, ich habe mit Freunden in Deutschland geschrieben, also es war so Februar wahrscheinlich und bei denen war es halt bitterkalt und wir waren auf dieser Insel bei angenehmen 20, 25 Grad, konnten da baden gehen. Ja, und wir haben uns dann auch noch andere Städte angeschaut, die da auf dem Weg lagen und Sehenswürdigkeiten. Das war schon toll, dass wir da die Möglichkeit hatten, China auch noch ein bisschen besser kennenzulernen, vor allem, weil das Land ja auch so divers ist und so unterschiedlich. Also es gibt, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber es wird manchmal so dieser Vergleich gezogen, dass man sich China ein bisschen wie Europa vorstellen kann, weil es ja schon auch sehr dezentral teilweise ist. Also es wirkt von außen immer wie so ein Block, der von der kommunistischen Regierung aus Peking gesteuert wird, aber so ist das gar nicht. Und da gibt es eben sehr, sehr große regionale Unterschiede. Und das hat mich dann auch so fasziniert, als ich gereist bin und gemerkt habe, wie unterschiedlich die Menschen sind, die Kultur, die Landschaft vor allem, die Sprache auch teilweise. Ja.
Und gab es irgendwie eine Möglichkeit, das aufzuschreiben oder zu reflektieren? Wie macht man das da in dieser Zeit, wenn man so viel unterwegs ist? Mhm. Hast du selber einen Blog geschrieben?
Nee, ich habe leider keinen Blog geschrieben, aber was Teil von diesem freiwilligen Programm ist, also was man machen muss, ist, dass man Rundbriefe schreibt. Und das waren insgesamt 5, glaube ich, also so im Abstand von 2 Monaten dann immer. Und die meisten Rundbriefe sind einfach Berichte darüber, wie ist das Leben dort, wie geht's mir gerade, wie ist es mit dem Unterrichten, Freundschaften schließen und so weiter. Ein Rundbrief war dann aber auch ein entwicklungspolitischer Rundbrief, wo man sich dann doch irgendwie auch ein bisschen mehr einlesen muss oder sich genauer Gedanken drüber machen muss, ja, wie erlebe ich hier meine Zeit in so einem entwicklungspolitischen Kontext. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir viel fotografiert haben und die Theresa und ich haben dann aus diesen Bildern und dem Videomaterial am Ende auch so einen kleinen Film gemacht. Mhm. Das war eigentlich ganz schön. Wir haben uns den neulich auch tatsächlich nochmal angeschaut und es war einfach schön oder ist schön, wenn man dann was hat, worauf man zurückblicken kann und wo man ja dann auch nochmal direkt eintaucht in die Zeit damals.
Und da gäbe es auch Sachen von dem, was du da geschrieben hast in diesem Rundbrief, wo du immer noch sagst, ja, spannend?
Ja, also tatsächlich war das bei meinem entwicklungspolitischen Rundbrief, dass ich damals schon auch so sehr hin und her gerissen war. Auf der einen Seite natürlich von dieser Faszination und ich war manchmal selber überwältigt, wie gut es mir da einfach gefallen hat. Und es war tatsächlich zu der Zeit so, also 2019, dass dann auch diese ganze Thematik mit den Uiguren aufgekommen ist, also in Xinjiang, genau, in Xinjiang, wo eine muslimische Minderheit massiv unterdrückt wird. Und wir haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Also wir haben ja auch wenig VPN verwendet. Also wir waren halt eben im chinesischen Internet drin, wo man ja dann wenig ausländische Medien mitbekommt. Und wir haben deswegen auch davon kaum was mitbekommen. Erst als mir dann Freunde und Familie aus Deutschland geschrieben haben und gesagt haben, was ist denn bei euch los? Und ja, also diese zwei verschiedenen Extreme, die man mitbekommt, auf der einen Seite eben von diesem autoritären Staat und auf der anderen Seite vom wirklichen Leben, wo man teilweise auch von dieser Überwachung und Kontrolle sehr wenig mitbekommt. Das muss man ja irgendwo vereinen. Und ich hatte das Gefühl, das ist einfach wie so ein Suchprozess. Ich kann für mich auch China als Land gar nicht so definieren. Und es ist so schwer, diese Vielfältigkeit von dem Land irgendwie zu vereinen und davon ein Bild zu bekommen. Und dieser Suchprozess, der dauert bei mir auch immer noch an. Und das habe ich daraus, glaube ich, mitgenommen. Und diese Reflexion, die da angefangen hat während diesem Freiwilligendienst, die ist auf jeden Fall noch nicht beendet.
Das ist ja sehr spannend. Gibt es einen besonderen Moment von all den Reisen, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, da hat sich für mich was erschlossen?
Also was ich immer ganz besonders fand, war, wenn wir gereist sind, dann waren es ja oft auch längere Strecken. Und in China gibt es ein sehr gut ausgebautes Bahnnetz und man fährt da auch ganz gern mit den Nachtzügen. Und in den Nachtzügen oder auch in diesen langsameren Zügen, ja, man könnte vielleicht auch sagen Regionalzügen, da hat man das Gefühl, da sammelt sich halt auch alles. Also da fährt man dann irgendwie mit den Bauern aus der Nachbarprovinz und dann den Wanderarbeitern, die halt zur nächsten Baustelle in die Stadt fahren. Und dann sind da irgendwie die Geschäftsleute, die dann wieder zur Arbeit fahren und die Familien. Und ja, da kommt wirklich alles zusammen und man kommt mit den Leuten schon auch so ein bisschen ins Gespräch. Also wir, ja, so viel Chinesisch konnten wir dann teilweise schon, dass wir auch so kleine Konversationen vielleicht halten konnten und viele konnten dann doch auch so ein paar Bruchstücke Englisch. Und das war für mich so was Besonderes, da die Leute einfach ein bisschen besser kennenzulernen und dadurch natürlich auch das Land besser zu verstehen. Und auch wieder, wie viel positive Rückmeldung wir da bekommen haben. Und wenn wir halt gesagt haben, ja, wir arbeiten hier freiwillig, dann waren die Leute auch mal gleich ganz begeistert und wollten eben auch wissen, wo kommt ihr denn her und wie ist es denn in Deutschland und was isst man denn da? Also die Frage, was wir denn essen, das war immer ganz zentral.
Was kann man antworten?
Ja, das fand ich gar nicht so leicht, weil...
Brot.
Ja, ich habe halt gesagt Brot oder Nudeln oder bei uns ist ja schon die Küche auch recht international und wenn ich dann gemeint habe, ja, meine Mama, die hat oft Wok gekocht, dann ist das natürlich jetzt nicht unbedingt typisch deutsch. Ja, also einfach über ganz banale Themen hat man sich unterhalten. Man hat gemerkt, dass irgendwo die Menschen natürlich doch gar nicht so anders sind wie jetzt bei uns in Deutschland auch. Da machen sich die Eltern auch Gedanken drüber, ja, wie wird das mit dem Studium bei den Kindern? Und also das fand ich auch schön, dass das so verbindend war, wenn man sich mit den Leuten unterhalten hat.
Ja, du warst ja dann an dem Ort, wo du warst, sagst du nochmal, wie der hieß?
Longnan.
Longnan, tätig als eigentlich sowas wie eine Englischlehrerin oder im English Department.
Ne? Genau, ja.
Kann man Englischlehrerin sagen? Warst du eine Englischlehrerin?
Ja, also ich finde es ein bisschen schwierig, weil eigentlich sind wir ja gerade auch erst aus der Schule rausgekommen und haben gerade erst unser Abitur gemacht. Und wir haben letztendlich eher als Hilfslehrerin gearbeitet, muss man sagen, weil die ihren ganz normalen Englischunterricht hatten mit wirklich qualifizierten Englischlehrern. Und wir waren dann nur alle 2 Wochen einmal in jeder Klasse. Dadurch, dass das halt 20 Parallelklassen waren, ist das
20,
dann,
sag's nochmal laut.
Ja, 20. Also wie gesagt, in der 11.
Aber dann jeweils mit 50 Schülerinnen und Schülern.
Genau, ja. Also es waren pro Jahrgangsstufe, wie gesagt, 1000 Schüler. Ja, das war also vor allem auch mit Namen lernen eine Herausforderung. Wir haben dann auch hauptsächlich mündliches Englisch mit den Schülern gemacht, weil die bei ihren regulären Englischlehrern und Lehrerinnen halt Grammatik gepaukt haben und sich auf das chinesische Abitur, das sogenannte Gaokao, vorbereitet haben. Und da wird mündliches Englisch gar nicht abgeprüft. Und deswegen waren wir eben alle 2 Wochen einmal da, um nochmal ja einfach mit denen so ein bisschen sprechen zu üben und das konnten die auch wirklich kaum. Auch viele Englischlehrer konnten sich wenig mit uns unterhalten, vor allem so die älteren Generationen. Und das war am Anfang auch gar nicht so leicht, weil man wirklich versuchen musste, ganz langsam und deutlich zu sprechen. Aber wir haben halt versucht, den Unterricht auch spielerisch zu machen, dass es Spaß macht, weil die ja schon auch wirklich viel gepaukt haben. Also die waren von morgens um 7 bis abends um 11 in der Schule im Klassenzimmer. Ui. Und die hatten zwischendurch 2 Stunden Mittagspause und am Nachmittag war das dann eher hauptsächlich Lernzeit. Aber trotzdem, also das muss man sich mal vorstellen. Und dann auch am Wochenende, Samstag, die 12. Klasse, sogar am Sonntag hatten die Unterricht. Und dann haben wir uns gedacht, ja, da müssen wir jetzt nicht auch noch irgendwie Druck aufbauen, sondern wir haben dann halt einfach Spiele gespielt und uns Musik angehört. Ich habe die Kinder halt auch gefragt, was interessiert euch denn? Und habe danach, also nach den Interessen, dann die Stunden gestaltet.
Gab es irgendwelche besonderen Interessen?
Also Sport war schon immer dabei und auch Stars oder ja, so Filmstars zum Beispiel hat sie interessiert. Ich hatte 2 Klassen, die waren ein bisschen besser vom Niveau her als die anderen Klassen. Und da sind eben auch, glaube ich, nur die Schüler reingekommen, die eben einen bestimmten Notendurchschnitt hatten. Und mit denen konnte ich dann schon auch wirklich ein bisschen komplexere Themen bearbeiten. Also da habe ich dann auch mal 2 Stunden über Klimaschutz und Klimawandel gemacht oder auch über Glücklichsein habe ich 1 Stunde gemacht, weil mich das einfach interessiert hat. Wie denken die Schüler drüber nach? Was ist denn für die Schüler Glück? Was sind ihre Ziele im Leben? Was sind ihre Träume? Also das hat mir am Unterrichten auch eigentlich am meisten Spaß gemacht, dass ich die Kinder besser kennenlernen konnte und wir diskutieren konnten.
Und könntest du jetzt noch sagen, was irgendwie besonders war beim Thema Glück? Oder war das ganz ähnlich?
Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass es ähnlich war, wie wenn man das jetzt in deutsche Klasse gefragt hätte. Und also es kam dann schon irgendwie immer, irgendjemand hat halt immer den Spaß gemacht, ja, viel Geld haben und das ist so das größte Ziel im Leben. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie schon auch das Gefühl hatten oder wussten, dass es mehr im Leben gibt. Und ich meine, letztendlich kamen die meisten da schon aus sehr einfachen Verhältnissen, weil Gansu eine schon sehr arme Provinz ist im chinesischen Vergleich. Und da gab es eben auch Kinder, die halt irgendwie mitten in den Bergen gelebt haben, wo die Eltern alle überhaupt nicht lesen und schreiben konnten und wirklich in ganz, ganz armen Verhältnissen aufgewachsen sind. Und dadurch, dass sie aber gut in der Schule waren, die Möglichkeit hatten, auf diese gute Schule zu gehen. Also es war im Umkreis auch so die beste Schule eigentlich. Und ja, also Ich hatte aber schon das Gefühl, dass sie auch gemerkt haben, ich habe hier jetzt eine Chance, mein Leben zu gestalten. Und es besteht jetzt nicht nur aus so viel Arbeiten und Geld verdienen wie möglich, sondern Freundschaften sind wichtig, Familie ist natürlich immer sehr wichtig. Und auch irgendwie was zu machen, was einem Spaß macht, dass man Freizeit hat, solche Dinge.
Freizeit auch.
Ja, Freizeit auch.
Auch wenn man so viel studieren muss.
Wenn man so viel studieren muss.
Ich meine, wenn die euch nur alle 2 Wochen gesehen haben, hat man gemerkt, die haben sich gefreut, wenn ihr da wart, mal total, was anderes, ja?
Total. Also ich habe mir auch gedacht, um Gottes Willen, sowas wird mir in Deutschland nie passieren. Wenn ich in die Klasse reingekommen bin, gab es erstmal großes Jubeln und also vor allem am Anfang noch. Und wenn ich eine Frage gestellt habe, dann haben die wirklich versucht auch zu antworten, auch wenn viele sich am Anfang nicht getraut haben und das für die natürlich auch schwierig war, jetzt in einer ganz anderen Sprache plötzlich reden zu müssen. Aber sie wollten halt auch sich mitteilen und waren wirklich immer total dabei bei der Sache und haben auch irgendwie bei den lustigsten Spielen oder bei den blödsten Spielen dann irgendwie immer mitgemacht. Wir hatten zum Beispiel tatsächlich auch einmal die Woche haben wir Deutschunterricht gegeben und das haben die Theresa und ich zusammen gemacht, aber das war dann ein Wahlfach. Und das heißt, mit denen haben wir dann noch mehr Spiel und Spaß gemacht als sonst. Und dann haben wir halt irgendwie Kaufladen zum Beispiel gespielt. Also wir haben erst mit den Kindern die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten geübt und dann haben wir halt Geldscheine gebastelt und dann hat sich halt einer hinter den Tisch gesetzt und dann kamen sie an und haben gefragt, wie viel kostet die Kartoffel? Und dann hat der halt gemeint, 100 Euro das Stück. Und also wir haben halt wie viel Blödsinn auch gemacht und oder Osternester gebastelt und an Weihnachten haben wir Christbaum geschmückt und dann war halt ein Schüler der Christbaum und die anderen haben dem die Lichterkette umgelegt. Also so viel Blödsinn konnte man mit denen eben auch machen. Wir haben so viel gelacht und das war eigentlich so das Schöne beim Unterrichten.
Hat Spaß gemacht.
Ja, total. Also es war für mich auch wirklich immer das Highlight des Tages, das Unterrichten.
Das Unterrichten, was musst du denn sonst noch machen?
Also wir haben tatsächlich eben auch versucht, Chinesisch zu lernen, Vokabeln zu lernen und so weiter. Das war schon auch Teil des Tages. Und die Stunden vorzubereiten, das hat schon auch viel Zeit in Anspruch genommen, weil wir die Schüler ja letztendlich nicht so viel hatten. Also jede Klasse, wie gesagt, nur alle 2 Wochen. Und dann haben wir schon auch versucht, die Stunden gut zu machen, gut vorzubereiten. Ja.
Aber so wie du klingst, wart ihr doch recht zufrieden.
Ja, total.
Wie seid ihr von euren Kolleginnen und Kollegen aufgenommen worden? Ging da auch was? Du hast schon angedeutet, ihr hattet Kontakt und mit manchen war ein bisschen mehr los, aber generell hat man euch eher beäugt oder wie war das?
Ja, also ich war eigentlich überrascht, wie viel Freiraum die uns da gelassen haben. Ich habe gedacht, die Schule wird uns jetzt vielleicht Themen vorgeben, über die wir reden sollen oder auch nicht reden sollen. Ich meine, uns ist natürlich vorher gesagt worden, jetzt in Deutschland noch, dass wir halt vielleicht nicht irgendwie den Präsidenten kritisieren sollen im Unterricht. Oder auch so Themen wie Religion, dass man und Politik natürlich, dass man sowas vielleicht vermeiden sollte. Aber was ich ganz interessant fand, war, wir haben halt vor Weihnachten ziemlich ausführlich über Weihnachten geredet, über verschiedene Traditionen, auch Traditionen, die wir hier in Deutschland haben an Weihnachten. Und wir haben mit denen Weihnachtslieder gesungen. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, dass der Direktor eigentlich den anderen Englischlehrern quasi vermittelt hat, an der Schule soll nicht über nicht-chinesische Feiertage geredet werden. Und das haben die anderen Englischlehrer natürlich auch berücksichtigt, aber uns hat das nie irgendjemand gesagt und die haben uns da wirklich Freiraum gelassen. Und ich meine, an sich hätten die da auch viel mehr sich einmischen können. Zum Beispiel ist es so, dass in jedem Klassenzimmer neben der Tafel eine Kamera angebracht war.
Wie?
Das heißt,
euch aufzunehmen oder?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wer da aufgenommen werden soll, aber das ist dort Standard und deswegen hätten die da auch jede Stunde überwachen können. Ich weiß nicht, vielleicht hat das jemand sogar gemacht, vereinzelt. Manchmal saßen hinten auch Lehrer drinnen, aber die sind da, glaube ich, manchmal abberufen worden, um halt selber irgendwie was zu lernen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber letztendlich hat nie irgendjemand was gesagt, sondern wir haben immer ziemlich positives Feedback bekommen zu den Stunden. Und ich habe, glaube ich, schon auch ab und zu mal Religion erwähnt, dass das eben in Deutschland zum Beispiel auch ein großes Thema ist, je nachdem, wo man hinkommt. Und das war dann aber auch völlig in Ordnung. Also wir haben da viel Freiraum bekommen.
Das Thema Religion ist ja, wie du gesagt hast, in China politisch sensibel. Und du hast schon die Feiertage erwähnt, von denen man eigentlich nicht gesprochen hat. Aber wie wurde das aufgenommen, wenn ihr mal darüber gesprochen habt? Das kommt ja durchaus vor.
Ja, also zum Beispiel, was ich auch ganz interessant fand, als Abschiedsgeschenk von der Schule, war eine Lehrerin, mit der wir ganz gut befreundet waren, beauftragt, ein Abschiedsgeschenk eben für uns auszusuchen, das uns die Direktoren dann übergeben haben. Und sie hat da so einen kleinen buddhistischen Altar anfertigen lassen bei einem Handwerker, wo dann eben auch unsere Namen drauf standen. Und das haben die Direktoren dann aber anscheinend erst erfahren, in dem Moment, in dem sie das Ding gegeben hat und die das dann uns geben sollten. Und der eine hat dann schon so ein bisschen kariert geschaut. Vielleicht hat es denen halt auch nicht so gut in den Kram gepasst, dass da jetzt so ein religiöses Symbol dabei war. Aber Buddhismus spielt in China ja schon auch eine große Rolle und ich fand es ein total tolles Geschenk. Und das war dann auch letztendlich kein Problem. Also auf irgendeine Weise ist dann schon auch relativ locker mit dem Thema umgegangen worden und bei uns hat nie jemand was gesagt, wenn wir über Religion gesprochen haben oder dass wir halt auch in einem christlichen Kontext aufgewachsen sind, weil das ja wahrscheinlich für viele Chinesen, das wissen sie ja auch, dass das bei uns eben Teil der Kultur ist. Und in China gibt es ja auch muslimische Minderheiten, wo das völlig akzeptiert ist, die auch in die Moschee gehen können, ja.
Du hast mal geschrieben, dass du im Laufe deiner Zeit in China neu mit dem Thema Glauben in Kontakt gekommen bist. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
Mhm. Also ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, dass für mich bei Mission eine Welt einfach nochmal klar geworden ist, wie Glaube gelebt aussehen kann und dass es da eben einfach ums Miteinander geht. Dass das für mich mittlerweile so der Kern von Religion und auch vom christlichen Glauben ist. Und das fand ich so schön, dass man, wie man miteinander umgeht, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass jeder dazugehört, dass man auch tolerant ist miteinander. Und das war eigentlich so für mich, ja, der ganze Freiwilligendienst stand so in diesem Zeichen. Und dass Religion in dem Sinn ja auch wirklich was Tolles sein kann, weil, wie gesagt, so in meiner Teenagerzeit war für mich Religion eher negativ behaftet, weil da eben auch viel Schlimmes passieren kann. Und da habe ich dann so das ein positives Gegenbeispiel gesehen.
Und was war das Besondere daran, dass das in China so für dich deutlich geworden ist?
Weil es mir auch einfach, glaube ich, zu einem gewissen Grad Halt gegeben hat. Also ich habe auch gemerkt, ich war am Ende auch noch alleine unterwegs in China zum Reisen und irgendwie, wenn ich in eine neue Stadt gekommen bin, dann bin ich erstmal in die nächste Kirche gegangen und habe mich da einfach in die Bank gesetzt und zugehört, wenn da gerade ein Gottesdienst war. Irgendwie war das für mich was Vertrautes und es hat für mich einfach auch viele positive Werte wiedergespiegelt, die mir wichtig waren, wo ich gemerkt habe, wir brauchen das als Gesellschaft. Also jetzt nicht nur unbedingt in China, sondern auch hier. Und ja, einfach diesen Halt, den es mir gegeben hat, glaube ich. Und
an welche Werte denkst du da?
Also Nächstenliebe zum Beispiel, das ist ja schon ein zentraler Wert. Und dass man aufeinander achtet, dass man letztendlich eine Gemeinschaft ist, dass nicht einfach nur jeder für sich lebt, sondern dass man auch versucht, die Schwächeren ein bisschen aufzufangen in der Gesellschaft. Und dass man ja auch letztendlich eine Weltgemeinschaft ist. Und das hat dann vielleicht auch wieder mit China zu tun, dass es natürlich viele Schwierigkeiten gibt mit diesem Land in internationalen Beziehungen, jetzt zum Beispiel so im politischen Sinn. Aber dass man ja trotzdem miteinander auskommen muss und auskommen sollte, dass man die Menschen für sich nimmt, ernst nimmt, ja.
Also dieser Respekt und diese Wertschätzung, die da drin schwingen. Welche Erkenntnis magst du teilen aus dieser Zeit? Was hat dich nachhaltig geprägt?
Also ich glaube, diese Vielfalt, von der ich ja vorhin auch erzählt habe, die ich in China erlebt habe und vielleicht auch die Ambiguität, die mit der man ja dann auch irgendwie klarkommen muss. Also, dass man China nicht abschließend beurteilen kann, als es ist jetzt irgendwie ein autoritäres Regime und da müssen wir jetzt Angst vor haben und uns davor schützen, sondern dass man immer wieder in jeder Situation überlegen muss, wie kann ich jetzt mit den Menschen umgehen, wie kann ich mit dem politischen System umgehen und dass man einfach in jeder Situation so differenziert wie möglich mit dem Gegenüber umgehen muss und nicht einfach nur in irgendeine Schublade stecken. Und das ist ja letztendlich irgendwie so ein Lesson learned, den man nicht nur auf China anwenden kann, sondern so funktioniert auch Demokratie. Also ich glaube für mich, so absurd das jetzt klingt, dass man in China über Demokratie lernt, aber so diese Vielfältigkeit der Gesellschaft und die Ambiguität, von der Demokratie lebt, die Toleranz, dass man das halt auch wertschätzt und schützt und ja, genau.
Also insofern hat es viel gebracht, dass du in China warst.
Ja, also auf jeden Fall. Es hat mich ja auch nachhaltig geprägt.
Es gibt ja dann auch dieses rückkehrenden Seminar, wenn man dann wieder zurückkommt nach der Zeit. Wie war es eigentlich nach einem Jahr überhaupt darüber nachzudenken, wieder nach Deutschland zurückzukehren? Du hattest ja kein großes Heim, wie offensichtlich. War das ein großer Sprung?
Also ich meine, man weiß ja von Anfang an, dass das Ganze nur ein Jahr dauert. Und ich glaube, es war irgendwo auch gut, dass es dann nach einem Jahr zu Ende war, weil das irgendwie so, ja, einfach rund ist dann. Und ich wollte ja auch, also während dem Jahr habe ich, wie gesagt, unterrichtet. Und beim Unterrichten geht es ja meistens darum, dass man gibt, also dass man viel Output leistet. Und ich habe gemerkt, okay, ich will jetzt aber auch wieder mehr wissen. Also ich bin ja an China, an dieses Land und an die Gesellschaft herangegangen, ohne viel geschichtliche Hintergründe und so zu kennen. Und es war auch gut so, weil man ja dadurch dann auch ein viel positiveres Bild bekommt, wie wenn man jetzt über das politische System im Detail Bescheid weiß. Und ich habe aber gemerkt, okay, aber jetzt will ich mich nochmal intensiver und akademischer auch mit dem Land auseinandersetzen. Und ich habe gemerkt, ich bin jetzt diejenige, die den Input braucht und war einfach auch bereit fürs Studium.
Und das wusstest du vorher nicht, dass du Sinologie studieren willst?
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Und ich habe auch in meinem Bachelor gar nicht Sinologie studiert, sondern International Relations. Also so, ja, im Entferntesten hat es vielleicht schon auch damit zu tun. Aber ich habe mich dann eben auch einfach drauf gefreut, ja.
Und dazu bist du aber nicht nach Deutschland gegangen, sondern?
Nach Holland.
Das ist nochmal ein anderes Land.
Genau, also es lag aber eher daran, dass ich wusste, ich will internationale Beziehungen studieren. Also letztendlich bin ich ähnlich vorgegangen wie jetzt beim Freiwilligendienst auch. Ich wollte das unbedingt studieren und habe mich dann umgeschaut, wo kann ich das machen. In Deutschland gibt es da nicht so viele Anlaufstellen und in den Niederlanden wird das auf Englisch eben auch angeboten, was ja auch Sinn macht. Und da waren wir dann auch ein sehr internationaler Studiengang. Also die Leute kamen halt aus allen Herren Ländern und das war dann auch ja einfach wahnsinnig interessant.
Also nochmal ins Ausland.
Genau.
Aber als ihr dann alle zusammen zurück wart, wie lief das da ab vom Freiwilligenprogramm her? Habt ihr euch dann nochmal alle gesehen und gesagt, so war das bei uns? Konntet ihr euch das gegenseitig vorstellen oder was macht man da?
Ja, also wir haben uns dann eben alle nochmal getroffen und die Leute waren ja in ganz verschiedenen Ländern jetzt von MEW aus meinem Jahrgang, also nicht nur in China, sondern auch in Tansania, in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, Chile, Argentinien. Wir hatten jemanden, der war auf Fidschi, das war auch sehr interessant. Und ja, diese verschiedenen Eindrücke zu hören, mitzubekommen. Und manche Leute hatten ja auch nicht nur positive Erfahrungen, also auch die Schwierigkeiten mitzubekommen. Das war schon sehr, sehr spannend. Und auch zu sehen, wie sich die Leute verändert hatten. Ja, und
gab es da eine Tendenz? Also alle sind ein bisschen älter geworden.
Ja, und schon auch noch mal viel individueller, hatte man das Gefühl, weil ja jeder wirklich besondere Erfahrungen gemacht hat. Und vor allem, wenn man ein ganzes Jahr lang weg ist und auch mit so vielen Schwierigkeiten einfach fertig werden muss. Und daran wächst man ja auch total. Und das finde ich ja auch das Gute, dass das so lange dauert, weil man dann wirklich sich auseinandersetzen muss und irgendwie sich durchkämpfen muss, wenn man eine schwere Zeit hat.
Dieses Freiwilligenprogramm hilft also, man selber zu werden?
Ja, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es so diese eine Version von einem selber gibt, die man dann da findet, aber jeder hat halt schon auch wirklich eine Entwicklung durchgemacht und ist dann weitergekommen, ja, in dieser Persönlichkeitssuche oder wie man das nennen möchte.
Dir hat ja die Zeit so viel Freude gemacht, dass du dann später im Rahmen deines Studiums der internationalen Beziehungen noch ein Praktikum bei uns bei Mission eine Welt gemacht hast.
Genau, ja. Ich habe das im Referat PPO gemacht. Also das ist das Länderreferat für Pazifik, Ostasien.
Papua-Neuguinea.
Und Papua-Neuguinea, genau, danke. Und da habe ich auch in der Pazifik-Infostelle viel mitgearbeitet. Und das war auch nochmal interessant, weil das eben auch eine Region ist, die sehr vom Austausch mit China lebt oder zumindest beeinflusst wird. Ja, und einfach hat mir auch einfach Spaß gemacht, in diesem ganzen Mission eine Welt-Rahmen nochmal zu arbeiten, weil ich eben hier auch schon viele Leute kannte und ja, war nochmal eine tolle Zeit auf jeden Fall.
Gibt es da eine Gegend, die dir besonders ans Herz gewachsen ist?
Also ja, tatsächlich so diese pazifischen Inselstaaten. Ich meine, das ist natürlich schon eine große Region, auch mit verschiedenen Ländern und Kulturen. Aber das ist, habe ich das Gefühl, immer so eine Region in der Welt, die so ein bisschen ja, hinten runterfällt oder wenig Beachtung findet, obwohl die kulturell so vielfältig ist. Also allein, was schon irgendwie Sprachen betrifft. Ich glaube, ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo irgendwie ein Viertel aller Sprachen, die auf der Welt gesprochen werden, von diesen wenigen Menschen, die im Pazifikraum, also in den pazifischen Inselstaaten leben, gesprochen werden. Also es ist kulturell wahnsinnig vielfältig und da kann man ja auch wirklich viel von lernen letztendlich, auch wie die Menschen jetzt mit dem Klimawandel irgendwie umgehen müssen, sich anpassen müssen. Und ja, das hat mich dann schon auch nochmal gefangen genommen, im positiven Sinn.
Und da bleibst du auch ein bisschen dran irgendwo.
Genau, also ich arbeite auch weiterhin ab und zu noch für die Pazifik-Infostelle und helfe beim Newsletter mit, beim Rundbrief. Genau.
Welche Empfehlung würdest du anderen jungen Leuten geben, die auch einen Freiwilligendienst planen?
Ich glaube, ich würde die Empfehlung geben, dass man sich da einfach so offen wie möglich drauf einlässt. Und man muss während so einem Freiwilligendienst, also ich finde, wenn man so in Deutschland als junger Mensch aufwächst, dann lebt man ja natürlich schon auch irgendwie in einem, ja, ich sag's mal, privilegierten Umfeld und es wird einem auch immer viel irgendwie vorgegeben, wie man jetzt irgendwie in der Schule, ja, wie lange man in die Schule geht und so weiter und was so der Plan ist. Und während so einem Freiwilligendienst gibt es aber wenig Plan oder man weiß einfach nicht genau, was kommt da auf einen zu. Und es ist schon auch eine Herausforderung, vor allem, wenn man normalerweise jemand ist, der halt immer genau wissen möchte, wie es jetzt als nächstes weitergeht. Und das hilft einem dann, finde ich, aber auch, dass man einfach das Leben ein bisschen entspannter auf einen zukommen lassen kann. Und dass man sich halt auch nicht davor fürchtet, sondern dass man das einfach als nächste Herausforderung nimmt, die einen dann aber auch sehr bereichern kann.
Mhm. Herausforderung, entspannt darauf zugehen.
Ja, genau.
Könntest du dir vorstellen, erneut auf Reisen mit Mission eine Welt zu gehen?
Ach ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
So eine Idee?
Also ich meine, im Moment zieht es mich jetzt auf jeden Fall erstmal nach China. Und das ist aber natürlich auch im Moment sehr schwierig wegen der politischen Lage. Ich weiß, dass Mission eine Welt auch noch in Hongkong aktiv ist und Verbindungen dorthin hat. Wobei das natürlich jetzt auch zunehmend schwieriger wird. Deswegen muss man mal schauen. Aber letztendlich ist China ja jetzt nicht nur Festland-China, sondern mittlerweile auch weltweit aktiv, chinesische Unternehmen und so weiter. Und es gibt ja auch eine große chinesische Diaspora. Das heißt, ja, letztendlich glaube ich, überall, wo ich hingehen werde und wenn man sich dann mit den Menschen länger unterhält oder in Kontakt kommt, wird es mir, glaube ich, überall gut gefallen.
Behaupte
ich jetzt
China
mal.
Ist.
Ja, okay. auch wenn es nicht unbedingt mit China zu tun hat. Okay. So.
Weil wir ein Podcast sind, der auch ein bisschen Werbung dafür macht, sich zu engagieren, stelle ich dir noch eine Frage. Wenn du 80 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du es geben? Für Bildung, für medizinische Hilfe oder diakonische Arbeit?
Also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall immer für Bildung ausgeben. Weil ich das Gefühl habe, dass ja, wenn man, es ist wie eine Investition, also wenn man in Bildung investiert, dann kommt dabei am Ende auch einfach sehr viel raus, weil wir halt, ja, weil wir das auch einfach brauchen, dass wir junge Menschen haben, die die Gesellschaft weiter voranbringen, die für einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen, die dafür sorgen, dass jeder irgendwie die Möglichkeit hat, mitzukommen. Und deswegen finde ich das sehr wichtig.
Also, spendet für Bildung.
Genau.
Das ist der Aufruf. Du bist ja viel rumgekommen. Jetzt schon, im jungen Alter, wenn du darauf schaust, wie würdest du folgende Fragen beantworten? Wofür bist du dankbar?
Also ich glaube, ich bin dankbar, dass ich in so einem ja, sicheren Land wie Deutschland aufwachsen konnte, auch in so einem demokratischen und vielfältigen Land wie Deutschland, in einem Bildungssystem, das natürlich seine Schwächen hat, aber letztendlich habe ich schon auch gute Bildung immer genießen können und auch in so einem guten Familienumfeld. Also ich glaube, meiner Familie bin ich am allermeisten dankbar. Und dass ich so viele Möglichkeiten hatte, die ich auch einfach nutzen konnte in meinem Leben, die mich so viel weitergebracht haben. Ja.
Was macht dich nachdenklich?
Also ich mache mir ehrlich gesagt sehr viele Gedanken über gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich habe es jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt. Das macht mich schon sehr nachdenklich, weil ich das Gefühl habe, wenn gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht funktioniert, dann kommt auch vieles andere ins Wanken. Und ich finde es einfach wichtig, dass man versucht, anderen Menschen gegenüber so offen und tolerant wie möglich zu sein, auch wenn man jetzt nicht einer Meinung ist, weil man nur so gemeinsam Dinge voranbringen kann.
Und was gibt dir Hoffnung?
Hoffnung gibt mir tatsächlich, wenn ich sehe, wie viele Menschen um mich herum versuchen, sich zu engagieren. Also ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel Nachrichten schaut, kommt natürlich auch immer drauf an, welche Nachrichten. Aber es wirkt immer so, als wäre alles schlimm und alles schlecht und würde den Bach runtergehen. Und wenn man sich dann aber mal umschaut, dann merkt man, wie viele Menschen doch versuchen, zumindest im kleinen Kreis was zu bewegen. Und sei es jetzt irgendwie, wenn man einmal die Woche zur Demenzgruppe geht, um da Menschen zu begleiten oder wenn man im Kindergarten aushilft oder wenn man soziale Arbeit studiert, was auch immer. Also ich finde, das gibt mir wirklich Hoffnung, wenn ich sehe, wie viele Menschen versuchen, sich einzubringen.
Clara, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank dir.
Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bau entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.